Hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute könnt ihr echt gespannt sein. Ich spreche mit Dr. Alfred Lohninger über das Thema Herz. Und was man alles aus dem Herz ablesen kann, ist atemberaubend. Bleibt dran und nehmt so viel Information mit, wie es nur irgendwie geht. Alfred, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Wir haben uns gegenseitig das Du angeboten und dabei bleiben wir auch. Wir sprechen heute über das Herz. Um was geht's denn genau heute? Was machen wir denn?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Alexander. Schön, dass ich hier sein darf. Es geht ums Herz. Das ist ja so grundsätzlich ein faszinierendes Organ immer schon gewesen. Nicht? Bei den Chinesen, der Sitz des Bewusstseins und in der Mitte des Körpers gelegen und pumpt 3 Milliarden Mal einmal in der Sekunde. Und da gibt es einen Aspekt beim Herzen, der für mich so faszinierend ist, und das ist die Variabilität der Herzschlagfolge. Das heißt nichts anderes, als das Herz nicht im Takt schlägt, völlig regelmäßig von einem Schlag zum nächsten, sondern das schlägt mal schneller, mal langsamer. Das weiß man vom Sport. Ja, wenn man sich belastet, dann schlägt das Herz schneller, weil es mehr Blut pumpen muss und mehr Sauerstoff in die Muskulatur kommen muss. Und wenn man zur Ruhe kommt, dann schlägt es langsamer. Das ist auch eine Form der Anpassung. Das Herz passt sich aber aufgrund unglaublich viele Anflüsse von außen und innen an, indem es immer wieder mal etwas schneller oder langsamer schlägt, sogar von Schlag zu Schlag bedingt durch die Atmung. Und wenn man das dekodieren kann, und das machen wir, dann können wir über diese Rhythmusveränderungen des Herzschlags sehr viele Rückmeldungen bekommen, was denn so im Organismus läuft. Das nennt man Herzratenvariabilität.
Das heißt, nicht nur die Herzschlaggeschwindigkeit passt sich an, sondern auch zwischen den Schlägen jeweils verändert sich dann die Zeit, die dazwischen herrscht. Und diese Zeit, die wird auch festgehalten und gemessen, und da heraus kann man dann Rückschlüsse ziehen.
Genau. Also um dieses Phänomen der Herzratenvariabilität genau messen zu können, brauchst du ein EKG. Das geht mit Licht und so Pulsuhren halt nicht, weil du musst 1000 Mal pro Sekunde nach diesem Peak dieser Erdsacke im EKG suchen und die genau detektieren. Und dann kannst du diese Messstrecke in Millisekunden von einem Schlag zum nächsten messen. Und was mich so fasziniert ist, ich bin dazu gekommen Anfang des Jahrtausends, schon sehr früh, und Österreich ist so eine Keimzelle für diese, abgekürzt HRV, für Herzratenvariabilität, weil ich komme eigentlich aus der Gynäkologie, aus der Frauenheilkunde, und in der Geburtshilfe wird jede Geburt und auch schon vorher die Schwangerschaft überwacht mit dem sogenannten Kardiotokogramm. Das ist der Wehenschreiber, sagt man bei uns in Österreich. Da misst man mit Ultraschall die Wehentätigkeit der Frau, so sie schon eine hat, und vor allem aber auch den kindlichen Herzschlag. Und je variabler der Herzschlag ist, unabhängig ob das Herz jetzt schnell oder langsam schlägt, finden wir raus, wie es dem Kind geht im Bauch. Und das weiß man seit Mitte der 60er Jahre, und jede Geburt seit Jahrzehnten wird so überwacht. Und dass dieses Phänomen nicht mit dem ersten Atemzug endet, sondern erst mit dem letzten, dann irgendwann mit 100, das ist einfach faszinierend, dass man das auch beim Erwachsenen messen kann, und dass das eine tolle Auskunftsquelle ist über den generellen Funktionszustand eines Menschen. Und deswegen ist das dabei jetzt, weil die Sensoren immer smarter werden und die Möglichkeiten der Technik immer besser, dass das halt immer breiter verfügbar wird.
Warum ist es denn für den Zuseher so wichtig, sich mit dem Thema so genau auseinanderzusetzen? Was kann er davon alles ableiten? Jetzt kommt wahrscheinlich 20, 30 verschiedene Dinge, was er davon ableiten kann. Was sind denn so die ersten drei Hauptthemen, würde ich mal sagen? Welche Informationen kann er davon ziehen?
Also ich unterrichte das ja auch seit langer Zeit und da stellst du dann deine Konzepte auf, ja, was du damit machen kannst. Und hat sich eines daraus entwickelt, das war wichtig für die Arbeit und das klingt so einfach, ist ja eh klar, nicht? Aber deine wirkliche aktuelle Konstitution, das heißt, das, was du von Mama und Papa mitbekommen hast, genetisch und wie du damit umgegangen bist, das bestimmt ja da das, wie du im Leben stehst. Und diese Konstitution, diesen allgemeinen Gesundheitszustand, kannst du sehr genau überprüfen. Und du kannst, weil wir ja nicht wie sonst in der Medizin irgendwo eine Aufnahme machen oder wo reinstechen und eine punktuelle Information gewinnen, machen wir das über 24 Stunden oder auch mehrere 24-Stunden-Messungen hintereinander und haben einen Spielfilm der Funktionalität und sehen da alle Reize, denen du dich bewusst und unbewusst aussetzt. Das heißt, dein Essen ist ein Reiz, ja? Deine Kommunikation ist ein Reiz, dein Sport ist ein Reiz und der Elektrosmog und andere Dinge, die unbewusst von innen und außen auf dich einprasseln, reagieren, interagieren mit deiner Konstitution und das kannst du auch sehr genau evaluieren und du siehst dann auch, wie du diese Reize verarbeitest. Und das ist ja schließlich das Entscheidende, wie du die unmittelbar verarbeitest, jetzt dein Essen beispielsweise und vor allem auch den Schlaf im unbewussten Zustand.
Ist sich die breite Medizin überhaupt bewusst, was für ein Werkzeug der Analyse dort im Menschen steckt? Ist das breit schon, dieses Wissen, oder ist das jetzt schon so ein kleiner Geheimtipp?
Es gewinnt an Breite und es ist wie alles in der Medizin sehr polarisiert, weil die Kardiologen, die bei jedem Langzeit-EKG diese Daten der HRV ja mitbekommen, die ignorieren es oder schauen vielleicht einmal kurz drauf. Und die allerwenigsten, manche schon, ja, auch Kardiologen, aber alle Lebensstilmediziner und alle, die dann wirklich nämlich arbeiten wollen mit dem Patienten oder sogar mit jemandem, der noch nicht Patient ist, sondern nur gesundheitsinteressiert, die schätzen das ungemein, weil es erstens einen Einblick gibt in diese Blackbox-Mensch, die sonst nicht erhält würde. Also es sind Zusatzinformationen, was denn jetzt wirklich der Fall ist. Und nicht nur im Krankheitsbereich, also wo wir Befunde erstellen können, sondern in all diesen vielen Bereichen, wo es dann heißt, sie haben nichts, es ist ohne Befund, da ist nichts zu finden, sie sind gesund. Es gibt diesen Subhouse-Bereich, wo Menschen noch nicht krank sind, aber nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren könnten, die dann Beschwerden haben wie Verspannungen und Lustlosigkeit und so weiter. Und da findest du dann Ursachen, warum das so ist. Du findest aber auch Ursachen, was du tun kannst, damit du das auflösen kannst, weil du auch Ressourcen findest. Und du findest auch jene, die zu orthorektisch leben, weil gerade in diesem besonders gepflegten Gesundheitsbewusstsein, also ich meine die zu orthorektisch leben, die zu viel laufen, die zu wenig essen und, ja, oder eben nur Tee trinken, das ist für nicht alle immer das Optimale.
Die ist schon wieder übertreiben.
Auch. Genau.
Okay.
Und dann lässt du dir das vielleicht nicht mehr von dir gefallen und probierst etwas anderes aus und siehst dann untrüglich, weil das lügt ja nicht das Herz, dass das vielleicht besser ist. Und du findest als letztes noch die High Performer, die super Leistungsfähigen, die einfach so gut im Leben stehen, die du dann jede Woche über den Teich schickst und zurück, weil die das aushalten. Und da kommt halt etwas ins Spiel, das weit über die konventionelle Medizin hinausgeht, weil die Medizin fokussiert auf, was ist krank und was gibt es, das detektiert, was nicht stimmt, wogegen ich etwas tun muss. In meinem Medizinverständnis ist es aber so, dass dies ausschließlich nur bis zu dem Punkt geht, wo dann die Selbstheilung, Selbstregulation wieder so weit greift, dass der Mensch sich wieder reorganisiert und gesund wird. Und das ist unabdingbar und das brauchst du immer, egal wo du stehst. Und damit zu arbeiten, bringt aber auch wahnsinnig viel und ist ein ganz toller Ansatz, weil du damit viel mehr Kraft hast, um wieder gesund zu werden oder auch zu bleiben.
Wenn es für dich okay ist, dann können wir gleich mal von der Theorie in die Praxis gehen, weil ich habe zweimal 24-Stunden-Messungen gemacht mit deinem System. Und ich denke, es ist für alle auch sehr interessant zu sehen, was konkret kommt dabei raus, wie sieht es aus, was kann der Herr Doktor da feststellen, was kann er herauslesen. Ich war echt beeindruckt, was man da noch so für Rückschlüsse ziehen kann. Aber vielleicht möchtest du uns da einfach mal durchführen.
Ja, also Alexander, das nennen wir Lebensfeuer. Das ist die Transformation von, in deinem Fall, wir können da nachschauen, jetzt ist es wahrscheinlich herausgesprungen. In deinem Fall sehen wir es vielleicht auch im Resümee, wir haben da verschiedenste Möglichkeiten reinzuschauen. Wir haben da die Anzahl der Herzschläge in 24 Stunden und das waren bei dir 88.614. Bei gleich jungen Männern schlägt es 102.000 Mal, das ist übrigens genau der Schnitt, den wir haben in unseren 70.000 Messungen in allen Altersgruppen und Geschlechtern. Das Herz schlägt in 24 Stunden so gut 100.000 Mal. Deines weniger als 90.000. Und die Transformation mathematisch der Unterschiedlichkeit zwischen den Herzschlägen ergibt dann dieses bunte Bild, das wie ein Feuer aussieht und deswegen Lebensfeuer heißt. Und je bunter, blau ist toll, ja, dann geht es in Rot, Gelb, Weiß und Grau ist die Asche. Also je bunter, und je dichter auch, das ist wahnsinnig dicht bei dir, und je höher, das könnte höher sein, das ist schon ein wichtiger Punkt dann, nämlich in den Findings für dich,
ja.
ist dein Lebensfeuer und du hast auch fantastische Ergebnisse. Ja? Also deine Gesamtpower ist im total grünen Bereich, da bist du 74% über dem Durchschnitt.
Mit welcher Gruppe werde ich verglichen? Sind das Idealwerte, die anzustreben sind, oder werde ich vielleicht mit einem Pool verglichen, dem es vielleicht nicht so gut geht? Weil dann muss man das ja schon wieder relativieren. Wenn da jetzt nur 38-jährige Sportler drin sind, denen es eigentlich gut geht, dann wie ist das?
Das wäre schlimm. Diese Evaluierung, dieses Matchen mit der Peer Group, ist ja die eine Seite der Medaille. Die HAV ist sehr individuell und das ist anders als bei medizinischen Befunden, wo es egal ist, ob das ein 5-jähriger Junge ist oder eine 80-jährige Frau, musst du da genau aufpassen, ob du jetzt Mann oder Frau bist und wie alt du bist. Und deswegen ist das ein Teilaspekt, wo wir referenzieren auf die Datenbank, die wir jetzt haben, und das sind in deinem Fall, ich weiß es nicht genau, aber einige Tausende deines Alters, die im Wesentlichen gesund sind, weil wir messen Menschen, die im Job sind und einfach gesundheitsinteressiert, und wir messen auch Profisportler und wir messen auch Menschen in der Rehabilitation und sogar welche auf der Palliativstation. Das heißt, es ist ein Querschnitt der Bevölkerung mit der Masse an Gesunden. Und wenn du dich dann so gut findest, dann heißt das, dass du eine sehr tolle Genetik mitbringst von zu Hause und bisher ganz gut und ohne wenig Kollateralschäden damit umgegangen bist und wahrscheinlich auch ganz gut gelebt hast. Das spricht für dich, das hat auch mit dem Bildungsgrad zu tun und so weiter und vielen anderen auch sozialen Aspekten. Und das ist dann halt das Ergebnis. Das Zweite, was wir messen, ist das Intraindividuelle, das heißt, wie du innerhalb deiner Messung agierst und wie, jetzt werden wir noch sehen, deine Werte sich im Schlaf verändern zum Tag oder so. Weil wir wissen auch, je weniger Unterschiedlichkeit es gibt, beispielsweise im Pulsschlag alleine zwischen Tag und Schlaf, zeigt uns schon genau, was los ist. Jemand, der einen Durchschnittspuls von 75 am Tag hat und von 50 im Schlaf, ist sicher nicht krank und hat sicher kein Burnout. Ja. Das sind so Ausschlussdiagnostiken.
Das heißt, man könnte sogar mit der Methode evaluieren, ob jemand in Richtung Burnout schon tendiert oder sogar einen hat, bevor er es wirklich wahrnimmt. Also das heißt, ich kann mir vorstellen, jemand, der im Burnout ist, der streitet das ja ab, weil er will ja performen. Und du kannst das damit schon sehen?
Das sehen wir, da gibt es ganz, ganz klare Key Performance Indikatoren, würde man heute sagen. Wir arbeiten auch daran, das als Diagnostiktool für Burnout einzusetzen, weil das wird eine Diagnostik jetzt ab 1. Januar. Also da gibt es ganz harte Fakten. Und die Erfahrung zeigt, dass wir zum einen Menschen, die wirklich so gut wie im Burnout sind, dann entlasten, weil in vielen Fällen auch dann jemand sagt, endlich jemand, der das sieht, wie es mir geht. Und es gibt auch das Gegenteil. Eine norwegische Gruppe, mit der ich arbeite, die Mediziner und Coaches und so weiter, da war jetzt unlängst ein Fall eines Mannes, der war präsuizidal und hat also mit dem Leben abgeschlossen und hat gesagt, es nutzt nichts mehr und er ist völlig, völlig fertig und todkrank. Und dann wurde eine Messung gemacht und er hat gesehen, ein eigentlich tolles Ergebnis, und hat in der Sekunde seine Einstellung geändert und sein Leben. Und du siehst, wie die Macht der Einbildung und des Geistes und die Macht dieser emotionalisierenden Messung, wo die Menschen dann das einfach wahrhaben, was Sache ist. Zurück zu deinen Ergebnissen.
Super Beispiel, also ganz wichtiges Beispiel, finde ich das, was das mit einem machen kann, die Psyche, und vor allen Dingen...
Diese Wechselwirkung, wir beschäftigen uns ja damit, was steuert Gesundheit, und die Psyche ist, dein Hirn ist ein wesentlicher Teil, ist nicht alles, wir können noch darüber sprechen, was für Hebel du noch hast, aber auch auf den Placebo-Effekt zu verzichten, ist ein Kunstfehler, ja? Du vergibst 30-50% an Wirksamkeit, weißt du, bei so vielen Untersuchungen, wenn du dann mit einem Therapeuten sprichst, dann bist du ja, weil du jetzt eine Untersuchung machen lässt, in einem gewissen suggestiblen Zustand. Ja? Und dann spricht man über irgendeinen Befund und dann machst du irgendwas draus. Und was du draus machst, das musst du auch schon eigentlich intrinsisch wollen, sonst würdest du ja nichts verändern wollen. Also wenn es für dich passt, wenn die Emotion groß genug ist, und die ist oft genug Angst, ja, jetzt muss ich, sonst sterbe ich oder sonst bekomme ich einen Herzinfarkt, dann veränderst du was. Über Bewusstseinsbildung funktioniert es ja nicht. Rauchen ist nicht gesund, so viele rauchen. Ja. Das hier emotionalisiert, das Bild, das dein Herz gemalt hat, das berührt dich, das wissen wir. Damit bist du emotionalisiert, aber nicht wie sonst in der Medizin mit Angst vor der Krankheit, sondern du willst dann ein noch schöneres Feuer haben. Du willst biologisch noch jünger werden, zu deinem biologischen Alter kommen wir noch. Und da ist der Fokus auf die Gesundheit gerichtet, nicht auf die Krankheit wie sonst. Und das macht allen Beteiligten natürlich viel, viel mehr Spaß.
Und mit dieser Messung... Es ist ja nicht so, dass du jemanden versuchst aufzumuntern oder zu loben, sondern du zeigst dir einfach deine Wahrheit für denjenigen.
Barbara Frischmuth hat einmal gesagt in einer Rede, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.
Ja.
So unterrichten wir das auch. Es gibt hier nichts zu beschönigen oder künstlich schlecht zu halten. Es ist, wie es ist. Und aus allem kann man etwas machen. Es ist nicht so, wie ich es gelernt habe. Ich habe auch traditionelle chinesische Medizin gelernt, dass die Essenz, so das Öl in der Lampe, das Paraffin in deiner Lebenskerze, wenn das einmal verbraucht ist, durch Burnout oder Krankheit oder bösen Lebensstil, dass das nicht wieder auffüllbar wäre. Es sieht so aus, als ob das sehr gut funktioniert. Ja? Wir haben Menschen, die im Burnout waren und wirklich schwer krebskrank waren. Du kannst wieder völlig gesund werden. Diese Restitutio ad Integrum, die völlige Wiederherstellung, wie wir es in der Medizin nennen, die funktioniert. Aber es reicht nicht aus, deine Krankheit zu besiegen, sondern du musst deine Gesundheit wiederherstellen. Deswegen habe ich ja die Gesundheitsbildungs GmbH gegründet, die sich damit beschäftigt, was ist Gesundheit überhaupt, wie kann man sie messen und wie kann man sie verbessern.
Das heißt, du beschäftigst dich, was relativ selten ist in der Medizin, mit den Ursachen, und du hilfst den Leuten dann noch zielführend wieder ihre Gesundheit aufzubauen. Das ist eine relativ seltene Mischung.
Wie auch immer, wir beschäftigen uns damit, was sind die Ursachen für Gesundheit und Krankheit. Ja? Und die Gesundheit ist relativ einfach. Also das ist, it's too simple to be sold. Das ist das Problem.
Sag mal bitte.
Ja, es ist, wir, wir verkaufen, sage ich immer etwas provokativ, spazieren gehen, Wasser trinken und lieb sein zueinander. Das kannst du nicht verkaufen, weil das kostet nichts. Aber es ist das Wirksamste. Ja? Bewegung im Tageslicht brauchst du für dein Melatonin, für dein Vitamin D, für deine emotionale Balance, für deine hormonelle Balance. Das ist einfach das beste Medikament. Aber es ist kostenlos. Wasser, wir funktionieren als hydropneumatische Verbrennungsmotoren und da ist Wasser und gutes Wasser einfach auch unabdingbar. Allein wenn die Menschen genügend Wasser trinken würden, hätten wir, weiß nicht wie viele Milliarden weniger Gesundheitsausgaben. Ist so. Und Beziehungsqualität, gerade in Zeiten jetzt, wo die Welt mit Angst voreinander operationalisiert wird, schwierig, ist unabdingbar. Das Ich entsteht am Du, sagt Buber. Und die Grand Study, ja? Also man hat in den 40er Jahren begonnen, Harvard-Absolventen zu untersuchen und festzustellen, was sind die Ursachen, dass jetzt einige besonders lang und gesund am Leben bleiben. Und die wird jetzt bald endgültig veröffentlicht, weil die letzten Studienteilnehmer schon hoch in den 90ern sind. Und einer war John F. Kennedy, der wurde dann ausgeschlossen aus der Studie, weil die Todesursache eine unnatürliche war. Und das war spannend, was man jetzt schon weiß, weil manche haben sogar geraucht, die lange und gesund gelebt haben, manche haben Alkohol getrunken, manche haben Sport getrieben, andere nicht, manche waren religiös, andere nicht. Der signifikante Faktor für gesunde Langlebigkeit waren gute Beziehungen. Das konnte eine Ehe sein, das konnte eine homo-heterosexuelle Beziehung sein, das konnten gute Freunde sein. Jemand, den man um 4 Uhr in der Früh anruft und sagt, komm, und er kommt und fragt nicht, warum. Und umgekehrt. Also jeder, der das hat, sollte das pflegen. Und das ist einfach so banal, aber es ist einfach das Fundament für Gesundheit. Ja? Nebst ein paar anderen Dingen. Und die Beschäftigung damit und dann die Möglichkeit, aufgrund auch einer Messung diese wenigen Hebel dann für sich zu bewegen und auch nachzuweisen über Folgemessungen, was das zur Folge hat, ist einfach faszinierend, weil der Weg in die Gesundheit immer einfacher ist als der Weg in die Krankheit. Man kann sehr lange sehr viel Alkohol trinken, die Leber ist hinüber und das wissen wir Mediziner, dann ist der einige Wochen trocken und die Leber hat sich erholt, weil eben der Weg in die Gesundheit einfach. Wir leben nur akribisch, jahrzehntelang dagegen, aber der Mensch freut sich, wenn auch wieder die Gegenrichtung eingeschlagen wird.
Du bist überall im grünen Bereich und überall überdurchschnittlich, auch mit deinen Reserven, also mit dem, was du an Energie in den Muskeln gespeichert hast, dein Glykogen, dein Eiweiß in den Muskeln gespeichert und auch in der Ökonomie, wobei hier der geringste Unterschied ist und das ist auch letztlich dein Fokus. Aber vorher schauen wir jetzt noch auf deinen generellen Gesundheitszustand.
Ja, ich war auch extra 20 Minuten joggen an dem Tag der Messung, dass wir da auch ein bisschen Bewegung drin haben.
Magst du sonst auch?
2 bis 3 Mal die Woche 20 Minuten mit ein bisschen Krafttraining im Park.
Das ist super.
Ja, also so.
Wir können da reinschauen in deine körperliche Performance. Da bist du nicht ganz so toll. 24 Minuten ist nicht wahnsinnig schnell. Die Intensität war gut. Aber die Regeneration nach dem Sport war eigentlich gar nicht gut. Und das ist schon einmal eine wichtige Erkenntnis, weil deine Belastbarkeit ist super toll. Ja, wir sehen hier, dein Leistungspotenzial ist, bei 10 ist der Anschlag und du bist bei 9,62. Mhm. Ja. Du bist biologisch auch am Anschlag, weil unter 20 wird nicht gemessen. Dein Gesundheitszustand ist im absoluten Top-Bereich. Deine Stressverarbeitung ist gelb, aber auch noch zufriedenstellend und deine Burnout-Resistenz ist überhaupt bei 10. Ja, du hast ein super trainiertes Herz-Kreislauf-System. Deine Herzrate am Tag liegt bei 63. Das ist 10 Schläge unter den Gleichaltrigen. Und im Schlaf bei 54. Das ist auch niedrig. Die Dynamik zwischen Tag und Schlaf ist ausbaufähig. Und
da liegt jetzt schon der Schlüssel. Mhm. Ja, weil dein Schlaf, das sehen wir hier, der könnte noch besser sein. Wir sehen es hier in der Performance. Du schläfst nie sehr gut. Du schläfst 17% des Schlafs gut und 21% mittel. Aber doch mehr schlecht mit Erschöpfung und auch Hinweisen auf Schnarchen etwas. Und da ist jetzt die Frage, wie kommst du zu besserem Schlaf und wie kommst du zu einem noch besseren Bild?
Willst du das wissen?
Hau raus.
auch wieder, es muss immer nachvollziehbar sein. Ja? Also wenn man jemand Richtung Gesundheit treiben will, muss das salutogenetisch in Ordnung sein. Das heißt, du musst Ursachen für Gesundheit entschlüsseln und auch nutzen. Und dazu musst du das verstehen, du musst es durchführen können und das muss für dich Sinn machen. Und damit du es verstehst, damit es jeder versteht, kann ein Pendel in nur eine Richtung schwingen. Sagen die meisten Leute, schwer, man kann mit viel Kraft aufhalten und damit viel Kraft wieder in die Gegenrichtung schwingen lassen, aber eigentlich ist es besser, wenn es in beide Richtungen schwingt. Aktio und Reaktio, Henne und Ei. Wenn du 8 Stunden hinterm Flat Screen gearbeitet hast, wirst du nicht so gut schlafen, wie wenn du 8 Stunden im Wald warst und dort gearbeitet hast. Mhm. Und dann wirst du gut schlafen und nächsten Tag wieder gut weiterarbeiten können. So wie du im Saft stehst, wird Entspannungsförderung und Schlaftees und so weiter jetzt den Schlaf nicht wirklich verbessern. Aber mit echter Aktio wirst du reaktiv in guten Schlaf kommen. Mhm. Das heißt, bei dir geht der Weg über Aktivierung, weil du dann erst wirklich in die Entspannung gehen kannst, indem du in der Anspannung warst. Mhm. Du kannst deinen Sympathikus, den Leistungsnerv, nur runterfahren, wenn du ihn zuerst angespannt hast. Mhm. So wie progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Und wenn du dann noch deinen Parasympathikus aktivierst, indem du gut atmest, der wird nämlich ausschließlich über die Atmung gesteuert, vor allem über das Ausatmen können, dann kannst du wirklich regenerieren. Und jetzt geht es noch ein Stück weiter, weil in deiner Konstellation hier, und das können wir in dieser Übersichtsgrafik entdecken, da schauen wir jetzt mal am Tag, wie deine Frequenzbänder, sagen wir, in der HAV zueinander stehen. Und es geht immer um die Konstellation von Ergebnissen. Und diese Frequenzbänder korrelieren mit bestimmten Bereichen. Da haben wir die Ultra-Low Frequency, die ist so deine Körperkerntemperatur und die ganz langsamen Rhythmen, hormonelle Rhythmen, Stoffwechselrhythmen, Prozesse, die in dir ablaufen, da bist du in dieser Normverteilung ganz am linken Rand und das ist sehr gut. Wenn das am rechten Rand wäre, dann wäre das ein Zeichen Richtung Krankheit. Mhm. Hier in der Very Low Frequency, das spiegelt deine Muskulatur, da bist du in der Mitte. Das ist auch gut, dass du Krafttraining machst. Hier bist du in der Leistungsbereitschaft und da bist du schon ziemlich weit rechts. Das ist dein Leistungsnerv, dein Sympathikus, also deine Möglichkeit, ja, die Leistungspotenzial in dir. Und das ist die High Frequency und die ist links am Rand. Der erste Wert, diese Ultra Low Frequency, zählt ja nicht so wirklich, aber die High Frequency ist das, was hier oben zu sehen ist. Und da haben wir eine Phase, wo du, hier sieht man es, müde bist, wo du hier beim Telefonieren aber auch teilweise im Flow bist. Und da hast du viel mehr Anteil in diesem Bereich. Und hier, wo du erschöpft bist und mittelmäßig am PC, ja, da flammt es nicht hoch. Du bist hier ziemlich gedeckelt in dem Bereich sozusagen. Ja? Und wenn wir in die Additionals gehen, dann haben wir hier auch ein wenig aus der Persönlichkeitsdiagnostik, weil es geht immer um Mustererkennung, ja, können wir entdecken, wie du gestrickt bist aufgrund deiner Konstitution.
Das Feedback von den Leuten, die das gesehen haben, haben in meisten Punkten auch das Ganze bejaht. Ja, in vielen Punkten. Ja,
ja, es geht immer um Mustererkennung und das Ganze hat mit der Atmung zu tun. Und wenn du in diesem Bereich von 0,1 Hertz so gedeckelt bist, dann hat das mit einer gewissen, positiv formuliert, Bisskraft zu tun und Verbissenheit. Das heißt, wenn du ein Thema hast, dann bleibst du dabei und dann arbeitest du das auch ab, bist das sehr strukturiert. Und das ist alles super toll, ja, weil du bist wahnsinnig belastbar, du bist verantwortungsbereit, du hast Realitätssinn, du bist ein rational, super toll funktionierender Mann. Der Schlüssel liegt bei dir im Aufbrechen dieser Konstitution. Und das ist einfach, wenn du dieses Feuer sehen würdest, und die Metapher, die funktioniert eben auch so toll, ein Feuer, das wo brennt am Feld und so wahnsinnig dicht ist, ja, und heiß, aber nicht schön nach oben flammt, dann ist es immer am wirksamsten, wenn man einen Schürhaken hat, da reinzugehen und das aufzulockern.
Okay, das heißt also, für mich oder auch für viele andere, die in einer ähnlichen Situation sind, ist zwischendurch entspannen, lockern, Meditation, mal nichts tun, wenn man gerade im Projekt drin ist, dann sagen nach einer Stunde, jetzt mache ich mal 10 Minuten Meditation, oder wie kann ich mir das konkret erarbeiten?
Die Meditation ist dann vielleicht ein zweites, aber es geht immer um die Impulse. Mhm. Es geht nicht um lange Trainingsprogramme, sondern es geht darum, mit welchem Impuls, den ich jetzt setzen kann, komme ich dann die nächste Minute, die nächste Stunde, den nächsten Tag gut voran, weil aus dem entwickelt sich alles andere. Sonst wird es nichts. Wenn du Vorhaben hast und wenn du Pläne hast, die scheitern. Aber du kannst jeden Augenblick etwas tun. Du kannst jeden Augenblick dich anders hinsetzen und anders funktionieren, als du es bist. Und da geht es wirklich um Lockern und Befreien. Und das geht oftmals, wenn man vor allem so rational gestrickt ist, über den Körper viel einfacher. Und zwar, indem man einfach kurz Blödsinn macht und locker ist und umfällt und sich am Boden rollt oder einfach auch nur ein paar Triggerpunkte macht, um die Verspanntheit rauszubringen oder um vielleicht Lust zu haben, mit Handballspielen zu beginnen oder irgendeinem Mannschaftssport, wo man sich aneinander reibt und wo man nicht alleine am Ergometer sitzt oder laufen geht, sondern wo man ein gewisses Auflockern begreift des eigenen.
Kann das sein, dass Kinder das noch automatisch in sich haben? Weil jeden Abend so vorm Schlafen gehen will mein Sohn noch mal raufen. Ja? Da wird noch gerauft, da wird noch so ein bisschen Spaß gekämpft. Und das mache ich dann auch natürlich mit ihm. Und das hat schon so einen gewissen Charakter.
Danke, dass du das ansprichst. Dieses gleichgeschlechtliche Reiben, das ja gewisse Zeit auch verpönt war, weil das tut man nicht und so weiter, ist etwas ganz, ganz Wichtiges auch für die Identitätsentwicklung von Kindern und auch natürlich für uns. Und Kinder machen viel automatisch sehr, sehr gut. Ich habe in meinen Vorträgen ein Kürzel für etwas, das nenne ich, Sie finden alles auf www.k. Das ist keine Homepage, sondern das heißt, werdet wieder wie die Kinder. Kinder bewegen sich lustvoll. Kinder bewegen sich aus Spaß an der Bewegung. Die laufen keinen Marathon, aber die haben Bock drauf, jetzt mit dem Papi zu balgen, weil sie besser schlafen, weil sie einfach wahnsinnig davon profitieren. Kinder schlafen dann unerweckbar, tief und fest und sind dann wieder topfit.
Ja.
Kinder überfressen sich nicht, aber vertragen alles und essen mit größter Freude. Und wenn ein Kind mit einem anderen Kind spielen will in der Sandkiste und das andere Kind will gerade nicht, dann suchen sie einen anderen Spielkameraden. Wir lassen ein Leben lang Briefe vom Anwalt schreiben, weil du hast damals nicht mit mir gespielt. Also Kinder lachen 300 Mal am Tag. Ja? Lachen, Humor ist einer der 7 Säulen für Gesundheit. Ja? Vielleicht sollte man die noch kurz erwähnen.
Sehr gerne, da kommen wir auf jeden Fall noch in die Lösung.
Genau. Also fangst du was an damit, mit diesem locker
Ja, also ich denke auch, dass wenn ich dann am PC arbeite oder wenn ich irgendwelche Projekte vorbereite oder auch Interviews oder dann Telefonate führe, dass ich halt stehe dann während der Zeit, auch mal mich dann durch die Wohnung bewege. Das mit den Purzelbäumen, das habe ich jetzt noch nicht integriert, vielleicht werde ich das mal tun. Aber ich denke schon, deine Message ist klar, auch in Bezug auf, im Gespräch hatten wir das ja auch mit der Sportart, mit dem Sport, wo man halt auch jetzt nicht nur stupide geradeaus joggt die ganze Zeit oder um die Kurven, sondern dass man vielleicht sich auch eine Sportart sucht, die ein bisschen was Kreativeres in sich hat, um da auch das alles aufzulockern. Das habe ich schon mitgenommen.
Das hat den zusätzlichen Vorteil oder vielleicht auch den Ansporn, dass du so gut funktionierst, ja? Und das ist so, das sind die besten Leute, die so, weil die machen keine kreativen Lösungen und die machen nicht irgendwas, damit es halt gemacht ist, sondern die machen alles gut. Das ist wie jede Verhaltensweise gedankt unserer guten Erziehung. Weil wir wurden nach bestem Wissen und Gewissen erzogen, jeder von uns, und haben das gemacht, was die Eltern auch gemacht haben. Du hast jetzt die Chance, vielleicht etwas lockerer und leichter durchs Leben zu gehen, und dein Sohn wird dann vielleicht dadurch, nicht vielleicht, sondern sicher auch etwas leichter und lockerer durchs Leben gehen, weil er merkt, das hat beim Papi auch super funktioniert. Und dieser systemische Ansatz, der ist so, wie er ist. Und es gibt auch kein richtig oder falsch. Ja? Es gibt einfach nur ein vollkommener zu werden und ganz zu werden und halt alles auszuschöpfen, das in einem steckt, und vielleicht auch Gebiete zu betreten, in denen man selber noch nicht war, die aber auch interessant sein können und schön.
Wenn jetzt jemand zuseht und der jetzt vielleicht schwerwiegendere Probleme hat, der aktuell Leidensdruck hat, der sich vielleicht überarbeitet hat, der vielleicht auch irgendein Symptom hat und keiner kann ihm weiterhelfen und keiner kann sich's erklären, der dann auch eventuell so eine Art Messung machen lässt und so weiter. Was sind dann so die typischen Säulen, die man bearbeiten kann und wie man denjenigen hilft? Wie gehst du da vor?
Also natürlich ist ein unverzichtbarer Teil der klassisch-schulmedizinische, indem wir zwar ausschließlich Gesundheitsaspekte messen und feststellen, aber der Arzt natürlich aufgrund dieser Ergebnisse auch seine Schlüsse zieht und dann entsprechend einen Befund hat, mit dem er dann leichter Zugang findet zu möglichen Störungen. Das heißt, die ganze medizinische Ecke gehört abgeklärt, und dazu ist das dienlich, um dann hier beispielsweise beim eine 40-jährige Frau mit einem schlechten HV und sehr hohem Puls kann einfach lange Zeit starke Blutungen haben und einen Eisenmangel, der ausgeglichen gehört. Ja? Oder Schilddrüsen unter- oder Überfunktion und solche Dinge, die passieren laufend. Und um die muss man sich natürlich kümmern. Der zweite Teil aber, um den man sich immer kümmern muss, ist der Gesundheitsanteil. Wenn jetzt Beispiel eines Partners vor Jahren, der ein Gesundheitshotel führt und gesagt hat, natürlich kann ein Krebspatient zwischen zwei Chemotherapien zu mir kommen. Der bekommt das ruhigste Zimmer, damit er gut schläft. Der bekommt die richtigen Spaziergänge für sich, wo wir ihn vielleicht auch begleiten. Der bekommt die vagustonisierenden Treatments im Spa, und der bekommt eine gut verdauliche, hochwertige Kost, damit er so viel Power hat und so gut beisammen ist, dass die nächste Chemo besser wirken kann, als wenn er das nicht gemacht hätte. Also um die Gesundheit kümmern. Und dieses Fundament von Gesundheit, kann man mit sehr wenigen Hebeln bewegen. Und das eine hatten wir schon, das ist der Wille, also dein Gehirn. Und der Wille kann wahnsinnig viel. Es gibt eine Untersuchung von Patienten mit nachgewiesenen Knorpelschäden im Knie. Die eine Gruppe wurde ganz klassisch operiert, also eine Gelenkspiegelung mit Glättung der Knorpel und Spülen und so weiter. Ja. Und die zweite Gruppe hatte nur die zwei typischen Hautschnitte, und 8 Wochen später wurden beide Gruppen dann verglichen, und sie hatten beide Gruppen deutliche Verbesserung ihrer Symptomatik. Die einen, weil sie operiert wurden, die anderen, weil sie sich eingebildet haben. Also das gibt's, und das ist ein
Teil?
Also ich kann da auch aus dem Nähkästchen reden, weil ich habe mich auf einen Halbmarathon vorbereitet, exzessiv, zu viel. Und dann auf einmal hat das linke Knie zugemacht, totale Schmerzen im Gelenk. Und dann habe ich aufgehört mit der Vorbereitung auf den Halbmarathon, aufs Training. Und dachte dann für über ein halbes Jahr, mein Knorpel ist hinüber. Da geht nur noch Knochen auf Knochen und furchtbar. Und ich habe dann probiert, wieder leicht anzulaufen. Schmerzen gingen nicht, da habe ich am Mist. Und da habe ich das Ganze im MRT untersuchen lassen. Und dann sagt der Kardiologe zu mir, super Knorpel, ganz toll, alles geschmeidig, prima. Und ich so, was, das kann eigentlich nicht sein. Am Abend dann habe ich dann wieder die Laufschuhe angezogen und bin joggen gegangen. Und alles war prima. Ne? Also ich kann es bestätigen.
Das ist ein unverzichtbarer, ganz, ganz wesentlicher Teil, mit dem man sehr viel anstellen kann. Aber nicht alles. Weil wenn die Schmerzen wirklich da sind und groß sind und so weiter, dann bist du blockiert. Und dann ist es auch zur Kenntnis zu nehmen. Aber eben ein ganz wesentlicher Hebel. Ein zweiter ist unser autonomes Nervensystem. Also der Sympathikus für Leistung, der Parasympathikus für Regeneration und ein dritter Anteil, der nicht allen klar ist, unser Bauchhirn. Wir haben nämlich mehr Synapsen, also Nervenknotenpunkte in der Darmwand als im Hirn da oben. Und das ist jetzt nicht dazu da, damit der Darm gut funktionieren kann alleine, sondern das Leben ist keine Einbahn und auch nicht die Anatomie. Da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen nach oben, eben in die Zentrale, deswegen spricht man auch vom Bauchhirn.
Warum? Was passt? Ich meine,
das ist dein Instinkt, deine Intuition. Das ist das, was eigentlich die Entscheidung trifft. Man weiß ja aus psychologischen Untersuchungen, dass man sich nicht nach dem dritten Date verliebt, sondern in der ersten Zehntelsekunde, wenn der Traumpartner den Raum betritt. Und das geht unbewusst. Aber die Wahrnehmung geht wirklich über den Bauch und dieses Bauchgefühl, das so irgendwie schwammig daherkommt, das existiert. Und es gibt eben Nervenbahnen, die von diesen Nervengeflechten im Bauch, an der Bauchwand, da gibt es zwei Geflechte innerhalb der Bauchwand, der Darmwand, die dann nach oben wandern zum Gehirn, auch zu vor allem diesem Vaguskern, dem Vagusnerv, der unsere Gesundheitsnerv, der für Energiegewinnung und Wiederaufbau uns versorgt, nämlich den gesamten Kopf, Gesicht, Schlund, Herz, Lunge, Baucheingeweide. Und da gibt es eine interessante Verbindung, wenn man die zu Ende denkt, nämlich das, was da vom Bauchhirn raufkommt zum Vaguskern, und vom Vaguskern gibt es dann einen Nerv, der in der Embryonalentwicklung in der fünften Woche mit dem Herz aus vom Hals in den Brustraum mitwandert. Übrigens bei der Giraffe ist diese Wegstrecke bis zu 5 Meter, die dieser Nerv mitwandert. Und der biegt dann interessanterweise in Höhe der sogenannten Herzohren um und innerviert dann bis auf einen alle Muskeln unseres Kehlkopfes. Das heißt eigentlich zu Ende gedacht, nicht mehr und nicht weniger als das, was wir intuitiv über den Bauch, über das Bauchhirn wahrnehmen und dann zu unserem wichtigsten Gesundheitsnerv geht, dann quasi das Herz befrägt und dann unsere Stimme, unsere Stimmung zum Ausdruck bringt, weil was den Menschen zum Menschen macht, ist ja, wie wir kommunizieren und wie wir etwas zum Ausdruck bringen. Und Worte können ja verletzen oder sehr heilsam sein. Und die Geschichte ist für mich einfach faszinierend, weil es auch die Macht dieser Gesundheitsanatomie widerspiegelt. Das war das Zweite. So viele sind es nicht, so viele Hebel. Das Dritte sind unsere Neurotransmitter, unsere Botenstoffe. Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und so weiter, die interessanterweise auch im Hirn und im Bauch zu finden sind. Es sind die Hormone. Ich als Gynäkologe, die Macht der Hormone ist natürlich ganz enorm. Nicht nur Sexualhormone, Schilddrüse kann alles machen, alle Symptome. Und dann gibt es nicht mehr viel. Es ist etwas, das Gott sei Dank jetzt in vieler Munde ist, das ist das Mikrobiom, das heißt unsere Mitbewohner,
vorwiegend wieder im Darm, mhm, ja, die unsere Psyche massiv beeinflussen und unsere Stimmung und mit über 90% der Erkrankungen in Verbindung gebracht werden kann. Ein Riesenthema. Und der letzte Hebel ist die Matrix, das ist unser Bindegewebe. Also ein Mann wie du hat, sagt man, etwa 9 Kilo an Knochen, 15 Kilo an Muskulatur und 20 Kilo Bindegewebe. Das heißt die Faszien. Ja. Mhm. Alles ist mit Bindegewebe ausgekleidet und das Bindegewebe bestimmt unsere Haltung. Und wenn wir vor Kummer gebeugt und Kram jetzt durchs Leben gegangen sind, dann können wir nicht mehr so agieren, dann können wir nicht mehr so atmen, dann ist unser Stoffwechsel geschädigt. Und wenn wir haben viele Messungen von Menschen, die vom Atmen leben, Künstler, ja, Dirigenten, Schauspieler, Sänger, die mit 80, 90 auf der Bühne stehen, die haben keinen gesundheitsförderlichen Lebensstil, mhm, im Gegenteil, ja, aber die sind fit, ja, weil sie von ihrer Atmung leben und von ihrer Stimme und weil sie Haltung haben, weil du kannst so nicht, du kannst auch so nicht gewinnen. Ja. Ja. Und das ist auch ein Appell, was man nämlich tun kann. Und da kommen wir dann jetzt zu den Dingen, die man tun kann, um diese Hebel zu bewegen, und das ist eben die Bewegung als bestes Medikament. Das ist nur Frage der Dosierung. Und das beginnt nicht mit dem Halbmarathon, sondern das beginnt in jedem Augenblick mit deiner Haltung. Weil wenn du die entsprechend förderst und die spürst und mit deinem Bindegewebe arbeitest, dann nimmst du dich wahr, wie du bist, und bekommst vielleicht Bock, am Abend noch laufen zu gehen. Und wenn du den ganzen Tag so warst, hast du das nicht.
Ja.
Und Bewegung beginnt eben mit der Bewegung des kleinen Zehs nach dem Aufwachen. Und du hast jede Zeit die Möglichkeit, etwas zu tun für deine Bewegung.
Und keiner braucht sofort joggen zu gehen, sondern das Spazierengehen ist schon der erste große Schritt.
Jeder Schritt in die Natur ist ein Weitsprung in die eigene Gesundheit, sage ich. Und aus dem Impuls entwickelt sich alles andere. Ja? Wir haben einen Partner in Berlin, der ist über 80, der hat den 8. Dan in Karate und macht Reha-Sport, ist, ich weiß nicht, wie viele Marathons gelaufen und 100 Kilometerläufe in seinem Leben. Der bringt jeden zum Marathon. Das braucht aber Jahre. Also du brauchst Geduld, wenn du wirklich lange laufen willst. Und es beginnt ganz, ganz langsam. Und es funktioniert nur lustvoll. Und wenn du Spaß wie ein Kind an der Bewegung hast, und das geht eben so, dann freu dich an jeder Bewegung, die du hast, und nutzt das auch zwischendurch, dann passiert es nämlich, dass du Lust hast auf mehr. Und that's the way. Und wenn geht, im Tageslicht. Ja, Fitnesscenter sind toll, um dorthin zu laufen und dort umzudrehen und wieder zurückzulaufen. Nein, ist böse. Sie haben schon können schon was, aber ja, es sollte auch im Freien sein. Ja.
Ich verstehe das, wie du das meinst. Das heißt also nicht der Spaziergang durch die Skyscraper, also Hochhäuser hindurch in der Stadt, wo noch die Autos vorbeifahren, hupen mit den ganzen Abgasen, sondern sich wirklich mal dann bewusst die Zeit nehmen und rausfahren in die Natur, in den Wald und dort spazieren gehen. Das ist ein Riesenunterschied.
Das Wirkprinzip der Resonanz regiert die Welt. Es ist eine andere Umgebung, eine andere Reaktivität, wenn du in der Natur bist oder vielleicht auf einem Berg oder am Meer dich bewegst. Das ist so. Aber das ist so wie mit Virus und Infektion. Ja? Da ist das Agens und da ist der Wirt. Der Wirt bestimmt allemal noch, wo es lang geht. Und wenn ich in Manhattan kein Tageslicht sehe, weil die Skyscrapers so hoch sind, aber gut drauf bin und mich interessiert, wie die Yellow Caps ausschauen und wie das da so ist, und ich gut drauf bin und mit guter Haltung da entlang jogge, wird es gut für mich sein. Mhm. Und wenn ich missmutig, verkrampft durch den Wald laufe und mit meinen Gedanken nur im Job bin oder bei der furchtbaren Beziehung, dann nutzt es nichts.
Die Jogger, die noch mit Handy am Ohr oder mit Headset, die sind doch komplett verloren, oder?
Es sind Krücken, und je bedürfnisloser du sein kannst, desto artgerechter ist es. Ja? Und natürlich ist es besser, es in der Natur zu machen. Ich sage schon seit Jahren, warum kommen unsere Urlauber so entspannt aus dem Wald vom Pilze sammeln zurück? Das ist artgerechte Haltung. du läufst nicht mit der Pulsuhr und irgendwie im blöd herum, sondern du bist sicher im aeroben Bereich. Du machst Stretching, wenn du was gefunden hast. Du machst Muskelaufbautraining, wenn du was nach Haus trägst. Und du findest Pilze nur, wenn du Pilze suchst. Das heißt, tun und wollen ist eins.
Ja.
Und wenn ich, da liegt kein Geheimnis, es gibt keine Geheimnisse. Aber warum funktioniert das und warum ist es funktioniert Bewegung so gut und warum funktioniert so etwas wie Yoga oder Qigong so gut? Wir beschäftigen uns so sehr mit dem Rhythmus. Und 2017 war der Medizin-Nobelpreis für weitere Entschlüsselung der biologischen oder chronbiologischen Uhr im Menschen. Und jeder Prozess in uns läuft rhythmisch ab. Nicht nur der Herzschlag und die Atmung, das Blinzeln des Auges und der Stoffwechsel und die Fortpflanzung und die Sekretionsmuster der Hormone, sondern jede Zelle hat ihren Rhythmus. Und diese 60, 100 Billionen, keiner hat sie noch gezählt, die funktionieren nicht auf Kommando und nach irgendwelchen Erfordernissen, sondern die funktionieren einfach. Die sind intrinsische Rhythmen, die ablaufen und die zusammenspielen, wie ein Jazzorchester aus zig Millionen Mitspielern, die einfach miteinander grooven. Und das organisiert sich immer wieder von selbst. Und das ist das Wirkprinzip der Resonanz, weil dann gibt es Kohärenz und die Rhythmen spielen zusammen. Und die laufen alle unbeeinflussbar einfach ab. Und es gibt nur zwei Rhythmen, die du bewusst gestalten kannst. Und das ist die Atmung und die Bewegung. Und wenn du beide koordinierst, wie bei Yoga oder Qigong, deswegen seit Jahrtausenden wirksam, dann funktioniert das. Und beim Mittelstreckenläufer synchronisiert sich das, der Abdruck des Fußes, des Fußballs mit der Systole, mit dem Zusammenpressen der linken Herzkammer. Und wenn du schweigend in der Natur gehst, dann gehst du in die Natur und die Natur geht in dich hinein. Dann resynchronisiert sich vieles automatisch von selbst. Und in den Gängen der Klöster im Westen, aber auch in tibetischen Klöstern, die sind immer breit, damit man nicht tratschen kann, wenn man miteinander geht. Und wenn du es erträgst, still in deinem Rhythmus zu gehen, dann wirst du niemals müde. Gandhi hat das gesagt, weil sein Leben im Einklang mit dem Rhythmus geht, wird niemals müde. Jetzt haben wir die Bewegung gehabt, das als eine Säule. Es sind nämlich die vier Dinge, die du tun musst, um am Leben zu bleiben. Du musst dich bewegen. Wenn du nur auf der Couch liegst, stirbst du. Wenn du einen Marathon läufst und untrainiert bist, kannst du auch sterben, wie wir wissen aus der Geschichte. Ja. Der Michael Schumacher wird, sofern er noch lebt, von Physios bewegt, passiv jeden Tag, damit, wenn das Wunder passiert, er bessere Chancen hat. Mhm. Das Zweite, was du tun musst, das hatten wir gerade, darum ziehe ich es vor, ist der Königsweg. Das ist die Atmung. Selbst Perlentaucher können nur wenige Minuten ohne Atmung leben. Und über die Atmung gibt es so tolle Neuarbeiten. James Nestor Breathe, das Buch zum Beispiel, kann ich empfehlen. Man kann mit der Atmung wahnsinnig viel machen. Das ist einfach unverzichtbar und wir müssen es ohnehin tun. Wir sind hydropneumatische Verbrennungsmotoren. Wir brauchen Wasser und Energie und wir können uns mit Junkfood ins Grab fressen und wir können mit guter, für uns passender Ernährung wahnsinnig viel Gutes tun. Mehr sage ich dazu nicht. Und das Vierte, was wir tun müssen, ist die Folge von Ernährung und Bewegung im Wesentlichen und das ist der Schlaf. Der ist auch unabdingbar. Nach 5 Tagen ohne Schlaf sterben wir. Im alten China wurden Todesurteile durch Schlafentzug vollstreckt. Mhm. Und vor allem für die mentale Gesundheit ist Schlaf essentiell. Aber auch fürs Gewicht, auch fürs Aussehen. Also das sind die einzigen 4 Dinge, die ich tun muss, um am Leben zu bleiben. Mehr muss ich nicht tun und ich kann die 4 so gestalten, dass die Basis für meine Gesundheit bilden. Und um die 7 Säulen zu vervollkommnen, wir hatten die Kinder mit dem Lachen, Humor, ist gleich selbst Transzendenz. Das Kind nimmt sich nicht wichtig. Ja. Das ist jetzt im Augenblick und nicht nachhaltig. Es ist die Regelmäßigkeit, es ist der Rhythmus. Das Geheimnis der gesunden 100-Jährigen, der Centenarians. Viele kennen die Geschichten, der Großvater, der Urgroßvater, der wurde über 90 und der war immer fit und der hat jeden Tag zu Mittag in Ruhe sein Essen gehabt und seine Spaziergänge. Das ist auch etwas, das einfach so viel bringt. Und das 7. hatten wir auch schon, das ist die Beziehungsqualität. Das sind die 7 Säulen der Gesundheit und das sind die Hebel der Gesundheit. Und jeder kann über Messungen dann rausfinden, welche für ihn jetzt heute die richtigen Hebel sind, weil wir sind nie dasselbe. Wir ändern uns ja auch immer. Und dadurch habe ich die Möglichkeit für mich, im Sinne der personalisierten Medizin festzustellen, ob jetzt das für mich passt oder zu viel oder zu wenig ist, ob das Medikament für mich jetzt passt oder nicht. Ich kann alles an mir selber objektiv nachweisen.
Ich muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass da so viele präzise, in Anführungszeichen positiv einfache Ideen dabei rauskommen, weil das erwartet man eigentlich nicht von einem Arzt. Also viele Leute erleben halt Ärzte mit wenig Zeit nur, mit holen sich das Medikament ab, wird schon. Aber du eröffnest ja ein ganz anderes Feld sozusagen back to the roots. Kümmere dich mal wieder um dich selber, geh mit dir selber, kümmere dich um deine Beziehung, beweg dich mal wieder. Das sagt ja kaum jemand.
Es ist viel schöner so und es ging nicht anders. Es war wahnsinnig schwer, jetzt mal aus der Geschichte zu plaudern. Ich mache das jetzt schon über 20 Jahre. Am Anfang, also heute ist das Thema. Vor 15 Jahren wäre ich noch geteert, gefedert, gesteinigt, erschossen, verbrannt worden für Dinge. Und heute bleiben die Leute sitzen und schreiben mit. Du brauchst einen langen Atem. Und interessant ist, wir machen auch einiges mit Deloitte und die haben ein Paper geschrieben, wo es hingeht mit der Gesundheit. Und es ist so, in Amerika haben die schon 18% des Bruttoinlandsprodukts sind Gesundheitsausgaben. Und das wird weiter steigen, wenn es so weiterläuft, auf 30%. Das ist einfach nicht finanzierbar. Und der Ausweg ist, dass man das Thema ausgliedert, dass man die Leute autonom macht, damit die selber auf ihre Gesundheit achten und es ist nicht mehr das Management der Krankheit, sondern es ist ein Health Management, es ist die Maintenance of Health. Das heißt, es ist wirtschaftlich notwendig, dass wir laut Bauplan befähigt werden zu leben, nämlich lange glücklich und leistungsfähig, weil das Geschäft mit der Krankheit einfach nicht mehr finanzierbar ist.
Und obsolet.
Und obsolet. Und das ist natürlich, ich bin viel zu früh mit dem gewesen, aber jetzt passt es gerade und das ist schon irgendwie cool, dass das vielleicht so eine, man sagt auf Neudeutsch, Enabling Technology ist. Und es ist nicht mehr, nicht weniger, es geht ja darum, dass diese Botschaften ankommen. Wie einfach Gesundheit eigentlich geht. Und deswegen gibt es eine Community, wo man Messungen posten kann und sich austauschen, damit wir gemeinsam Richtung Gesundheit gehen können. Und damit wir auch, damit Meinungsbildung stattfindet. Damit dann ein paar hundert Leute Bewegung machen und Messungen und ein paar hundert Leute schlucken Statine. Und dann wird es nach einem Jahr, 2 Jahren und 3 Jahren einfach Meinungen geben, die nicht eminenzbasiert sind vom Professor oder sonst irgendwie, sondern auf Basis der Messungen von Hunderten von Leuten, die nicht lügen können. Und damit werden wir ein Stück weit die Gesundheit demokratisieren.
Wahrhafte demokratische Gesundheit. Scheindemokratie hatten wir, jetzt kommt die wahrhafte, wahre Gesundheit.
Das hast du schön gesagt.
An dieser Stelle möchte ich mich wirklich sehr für deine Arbeit bedanken, dass du so lange durchgehalten hast und immer noch hier bist und für die wahre Sache kämpfst.
Die wahre Gesundheit, passt doch, oder?
Ja, ich will es nicht immer wieder sagen, ja, es ist schon, ja. Aber es passt, ja, und deswegen bist du ja auch hier. Und gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen, was wir noch nicht erwähnt haben, oder bist du happy?
Ich bin sehr happy. Vielen Dank für die Zeit und für die Möglichkeit. Ich bin ja irgendwie ein Botschafter des Themas. Und ja, wenn's lang war oder langwierig, dann verzeiht mir. Aber es ist halt mein Baby und geht ein bisschen mit mir durch. Danke dir.
Das ist ja auch deine Bühne hier und deswegen machen wir das ja auch. Vielen Dank, Alfred.
Danke, Alexander.
Viel Erfolg.
Danke.